Schönen guten Morgen auch nochmal von meiner Seite. Erstmal was ganz völlig Unplanmäßiges. Nils Langenberg hat heute Morgen nämlich noch WhatsApps verschickt. Und da schreibt er: Grüße vom Zeltlager der EG in Rade vom Wald. Im Erobererlager werden wir Kanaan erobern und wir beten darum, dass Jesus die Herzen der Kinder und Teens erobert. Betet ihr mit? Bitte grüßt in den Gemeinden. Das will ich damit hiermit tun. Da ich glaube, die ganzen Leute, die sonst hier diese WhatsApps empfangen, gerade in Urlaub sind. Also, in Rade läuft das Zeltlager. Ja, ich hoffe, dass Sie sich heute Morgen hier wohlfühlen, dass es Ihnen gut geht. Urlaubszeit, der ein oder andere war ja schon in Urlaub und ist wiedergekommen. Ist ja auch eine schöne Sache, wenn man so auch ins Ausland fahren kann und sich erholen kann. Meistens ist es ja schön. Ärgerlich wäre es schon eher, wenn die Fluggesellschaft nicht zurückfliegt und man dann da gestrandet ist und man etwas länger bleiben muss. Manche würden sich ja freuen, aber für manche wäre das ärgerlich. Aber trotzdem, es wäre nur ärgerlich. Nein, irgendwann würde ich doch zurückkommen. Aber wie ist es, wenn ich in einem fremden Land bin, in dem es kein Zurück gibt? Wo ich ja, mich zwar nach meiner Heimat sehne, aber nicht zurückkomme, weil ich gefangen bin, weil ich verschleppt worden bin, weil es einfach keinen Ausweg gibt. Das war nämlich die Lage des Volkes Israel. Es war in babylonischer Gefangenschaft. König Nebukadnezar hatte das Israel eingenommen, Jerusalem eingenommen und alle das ganze Volk nach Babylon zurückgeführt. Und da gab es keine Ferienstimmung, kein Hochgefühl. Da war Frust und Unzufriedenheit und eben diese Sehnsucht nach der Heimat, die nicht erfüllt werden konnte. Psalm 137 spiegelt die Stimmung der Israeliten in Babylon wider. Da heißt es am Anfang: Wir saßen an den Flüssen Babylons und weinten, immer wenn wir an Zion dachten. Ja, man hatte Heimatgefühle, man wollte zurück, aber es ging nicht. Es war nicht nur der Flieger, der sich um 1, 2, 3 Tage verspätet hatte. Es ging einfach nicht, weil das Volk in Gefangenschaft war. Das ist die Situation, in die im Jesaja-Buch die Kapitel 40 bis 55 hineingesagt werden. Das Volk ist in der Verbannung und Gott will es trösten. Deshalb so der Schlüsselvers dieses ganzen Abschnittes steht schon gleich am Anfang in Kapitel 40, Vers 1. Tröstet, tröstet mein Volk. Das ist das, was Gott mit diesen Kapiteln machen möchte. Und das passiert eben auch hier in Jesaja 43, in diesem Abschnitt, der heute der Predigttext ist. Da heißt es dann eben: Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht erseufzen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich gebe Ägypten für dich als Lösegeld, Kusch und Seba an deiner Stadt. Weil du teuer bist in meinen Augen und herrlich und weil ich dich lieb habe, gebe ich Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen zum Norden, gib her, und zum Süden, halte nicht zurück. Bring her meine Söhne von fern und meine Töchter vom Ende der Erde. Alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Singt für den Herrn und lobt ihn, denn er rettet den Armen aus der Gewalt boshafter Menschen. Es ist ein Text voller Ermutigung für das Volk Israel. Aber nicht nur für das Volk Israel, sondern auch für uns als Gemeinde und für uns ganz persönlich. Denn diese Sachen, die hier drin stehen, die hat Gott natürlich durch den Jesaja zuerst zum Volk Israel gesagt. Aber sie sind so allgemeingültig, dass sie eben auch uns heute gelten. Und Gott sagt zu Anfang: Fürchte dich nicht. Das ist eine ganz wichtige Zusage, die wir ja auch in dem Psalm 91 gehört haben. Gott sagt, ich bin bei euch, ich halte meinen Schirm über euch, fürchtet euch nicht. Jemand hat mal gezählt, in der Bibel gibt es 365 Stellen, wo es heißt, fürchte dich nicht. Ich habe es nicht nachgezählt, aber ich glaube es gerne. Für jedes Tag ein neues, fürchte dich nicht. Und Gott ist nicht vergesslich, dass er das immer wieder neu wiederholt, sondern er sagt es, weil wir es brauchen, weil wir vergesslich sind, weil wir nicht daran denken, dass Gott bei uns ist, der so mächtig ist, dass wir keine Angst zu haben brauchen, keine Furcht zu haben brauchen. Und wir haben schon in der Anmoderation gehört, was für Ängste es alles geben kann. Das ist völlig unterschiedlich. Aber es gibt begründete und unbegründete Ängste im Prinzip. Wenn wir so an die politischen Situationen heute denken, wenn wir an die Flüchtlingsproblematik denken, wenn wir an die Umweltdiskussionen denken, die Klimaveränderung, da kann einem Angst und Bange werden. Und das betrifft ja alle Menschen, auch uns als Christen. Die Zukunft bleibt uns verschlossen. Krankheit und Tod ist sowieso immer ein Thema, auch für uns. Also muss man doch durchaus sich auch darüber Gedanken machen und das kann einen wirklich erschrecken. Und ich glaube, es gibt keinen Menschen, der nicht irgendeinen Punkt hat, an dem er irgendwo Angst und Furcht empfindet. Jeder wird das irgendwo an einer anderen Stelle haben. Einen interessiert die Klimaveränderung überhaupt nicht und der andere ist da völlig verzweifelt, wie auch immer. Und sie äußert sich ja auch ganz anders. Bei dem einen schlottern die Knie, der andere kriegt einen flauen Magen und der dritte kriegt kein Wort mehr über die Lippen, wie auch immer. Ich glaube, jeder Mensch hat irgendwie Angst und irgendwie äußert sie sich auch. Und in jeder Situation und für jeden gilt dieses Wort, dass Gott sagt, fürchte dich nicht. Ich meine, das lässt sich nun so einfach sagen. Und dann ist es einfach auch wichtig, so zu wissen, wer ist das denn, der so etwas sagt? Wir waren jetzt vor ein paar Wochen im Juni an der Nordsee im Urlaub. Und da dachte ich auch so, ja, ich gehe ins Meer, aber naja, vielleicht auch nicht. Vielleicht bin ich so ein guter Schwimmer und ach, ist ein bisschen Angst habe ich dann oder so. Also, dann kommt jemand vorbei und sagt, ach, fürchte dich nicht, geh ruhig rein, ich passe hier auf. Ja, und dann sage ich, schön, gut, dann bist du sicherlich ein guter Schwimmer. Nein, ich bin nicht Schwimmer. Ja, ich glaube, das wäre jetzt nicht sehr hilfreich. Auf dessen Wort kann ich mich nicht verlassen. Der kann mir höchstens zugucken, wie ich untergehe, aber er kann mir nicht helfen. Wenn da einer kommt und sagt, ja, ich bin Tiefseetaucher und ausgebildeter Rettungsschwimmer und so, dann sage ich, wow, der weiß, wovon er redet. Dem kann ich vertrauen. Jetzt kann ich ruhig ausprobieren und ins Wasser gehen. Er kann mich retten. Und genauso ist es ja auch wichtig, wer sagt denn dieses, fürchte dich nicht? Und in diesem Text sind eigentlich drei Eigenschaften Gottes, die ich finde. Es gibt natürlich viel mehr, aber in diesem Text sehe ich halt drei. Gott ist der Schöpfer, er ist der Heilige, er ist der Heiland. Er ist der Schöpfer, er hat alles gemacht und hält alles in seiner Hand. Er hat das große Weltall erschaffen mit seinen unendlichen Weiten, wo wir gar nicht bis ans Ende gucken können, wo wir immer wieder neu staunen, was Gott da alles geschaffen hat. Gerade in diesem Jahr war die Diskussion über die schwarzen Löcher. Der eventuell kommt ja der nächste Nobelpreisträger hier aus Nordrhein-Westfalen, aus der Nähe von Kerpen, der ganz fantastische Entdeckungen zu den schwarzen Löchern gemacht hat. Aber er ist auch derjenige, der die ganz kleinen Lebewesen erschaffen hat. Ob hier nun Ameisen rumlaufen oder irgendwelche Bakterien, die wir auch nicht immer so mögen, weil sie uns krank machen, was auch immer. Das Kleine und das Große. Auch das ist ein Unterschied eigentlich zu uns Menschen, weil entweder sind wir Feinmotoriker oder Grobmotoriker und meistens können wir nicht beides. Aber Gott kann beides. Er macht das Kleine, Feine und das Große, Riesige. Und es ist einfach erstaunlich zu sehen, welche Herrlichkeit da raus entstanden ist, was Gott für ein kreativer Schöpfer ist. Und an der ganzen Vielfalt und Schönheit der Schöpfung können wir etwas von seiner Herrlichkeit und von seiner Genialität erleben und erfahren. Er hat alles wunderbar und in Perfektion geschaffen. Aber eben nicht nur die Erde und das Weltall am Beginn der Zeit, sondern er, der dich geschaffen hat, der uns geschaffen hat. Wir sind nicht ein Zufallsprodukt, sondern Gott hat uns gemacht. David sagt im Psalm 139, du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Gott hat uns gewollt, so wie wir sind. Er hat uns perfekt gemacht. Wir zerstören vielleicht unseren Körper und wir machen uns unperfekt. Aber Gott hat uns erstmal so geschaffen, wie wir sein sollen, so wie er uns haben will. Und wenn uns keiner liebt, wenn keiner mit uns zufrieden ist, einer ist es, Gott, der Schöpfer. Er ist einfach da und er freut sich über jeden von uns. Albert Schweitzer hat mal gesagt, mit 20 Jahren hat jeder das Gesicht, das Gott ihm gegeben hat. Mit 40 das Gesicht, das ihm das Leben gegeben hat. Mit 60 das Gesicht, das er verdient. Eine interessante Aussage. Und natürlich durch Krankheit und Unfälle ist das nicht immer ganz richtig. Aber ich glaube, wenn einer ohne große Unfälle und so durchs Leben geht, dann sieht man am Alter schon etwas von seinem Lebensstil. War er immer freundlich und hat er das Leben wohlwollend entgegengenommen, war er mit Gott in Kontakt, dann sieht man das an seinem Gesicht, dass er ein fröhliches Gesicht hat. Oder war er mit allem unzufrieden und ging kriescremig durchs Leben und hat an allem etwas auszusetzen. Auch das spiegelt sich dann in seinem Gesicht wieder. Also wir sind dann auch ein Stück weit verantwortlich für das, was wir aus unserem Körper, aus unserem Leben machen, das Gott uns gegeben hat und der das erstmals wunderbar geschaffen hat. Dieser Gott sagt also, fürchte dich nicht. Aber er ist eben nicht nur der Schöpfer, er ist auch der Heilige. Er ist nicht wie wir, er ist so ganz anders. Und wir können ihm nicht einfach so als Kumpel begegnen, denn er ist sündlos, er ist vollkommen. Und Gemeinschaft zwischen uns und ihm ist auf diese Art und Weise erstmals nicht möglich. Wir können in seiner Gegenwart nicht existieren und leben. Wir würden vergehen vor seiner Heiligkeit. Er, der völlig sündlos und rein ist, das passt mit unserer Unreinigkeit und unserer Sündhaftigkeit nicht zusammen. Deshalb müssen wir mit Ehrfurcht begegnen. Und das macht uns dann wiederum klug und weise, weil wir das Leben richtig einordnen. In Sprüche 9, Vers 10 heißt es, der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn und den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Oder in Psalm 111, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang, sie macht alle klug, die sie üben. Die Furcht des Herrn macht uns weise, weil wir einfach erkennen, da ist jemand, der höher ist als wir, der mehr kann als wir, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Und deshalb wird unser Leben davon sicherlich beeinflusst und das macht uns klug. In den Apokryphen habe ich einen interessanten Vers gefunden in Jesus Sirach. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Zugleich mit den Gläubigen ist sie im Mutterleib erschaffen. Den Anfang des Verses haben wir auch in den Sprüchen und im Psalm, aber dass der Jesus Sirach sagt, Gott hat sie mit uns in den Mutterleib gelegt, das ist, finde ich, eine sehr interessante Aussage. An anderer Stelle heißt es, Gott hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt. Also ich denke, das muss man einfach auch mal sehen. Gott hat alles in uns hineingelegt, was wir brauchen, um ihm als Heiligen die richtige Ehrfurcht zu geben. Nur wir Menschen, wir übertönen das oft mit vielen anderen Dingen. Wir wollen das nicht wahrhaben. Wir gehen unseren eigenen Weg und lassen Gott links liegen und haben nichts von dem, was er in uns hineingelegt, wirklich auf unserem Radar. Wir übertönen das mit vielen anderen Klimbim und Lärm und allen möglichen anderen Sachen. Aber Gott ist da nicht nur der Heilige, sondern er ist auch der Heiland. Und das ist eigentlich eine ganz wunderbare Sache, denn als der Heilige ist er für uns völlig unnahbar und wir können nicht zu ihm kommen. Aber er möchte nicht diese Trennung haben. Er möchte ja mit uns Gemeinschaft haben. Er möchte, dass wir mit ihm zusammen leben. Wir sind nicht in der Lage, diese Trennung aufzuheben. Dazu haben wir nicht die Möglichkeiten. Aber Gott hat die Möglichkeiten. Er selber kann diese Trennung überwinden. Und das hat er dann ja auch gemacht, indem er auf diese Erde kam, indem er seinen Sohn geschickt hat. Und da handelt er ganz anders als die Götter in allen anderen Religionen. Oder auch Menschen, sie wollen gerne groß sein, sie wollen Stars sein, sie wollen angebetet sein. Aber dass jemand klein wird und sich dienen und dient, um für andere da zu sein, das ist einmalig. In einem Lied heißt es mal, schon viele Menschen wollten Götter sein, aber nur ein Gott wollte Mensch sein. Das ist etwas, was völlig unvorstellbar und undenkbar war, bis Gott es wirklich in die Tat umgesetzt hat. So, auf so eine Idee wäre, glaube ich, kein Mensch gekommen, sich sowas auszudenken. Aber Gott hat es gemacht. Er ist unser Retter geworden, unsere Hilfe. Er macht sich in Jesus nahbar für uns. Wir dürfen mit ihm in Kontakt treten, mit ihm reden, mit ihm Gemeinschaft haben. Wir dürfen ihn Bruder nennen, weil wir aufgenommen sind in die Familie Gottes. Und er ruft jeden bei seinem Namen. Er kennt uns durch und durch besser als wir uns selbst. Und deshalb ist das einfach ein Gott, der sein Wort Gewicht hat. Und wenn er sagt, fürchte dich nicht, dann hat das Wort Gewicht für uns und wir können uns darauf verlassen. Wir brauchen uns wirklich nicht zu fürchten. Und er sagt zu uns, du bist mein. Er kennt uns mit Namen, er weiß, wie wir ticken. Er hat uns ja auch geschaffen. Deshalb weiß er ja auch, was für uns selbst am besten ist. Besser als wir selbst. Wir vertrauen ihm da oft nicht, weil wir meinen, wir wissen besser, was für uns gut ist. Aber nein, Gott als der Schöpfer weiß es am besten, was für uns gut ist. Und wenn er sagt, du bist mein, dann hat das natürlich erstmals die Bedeutung auch, ja, du bist mein Geschöpf und deshalb gehörst du zu mir. Aber das ist nicht alles, was dieser Vers hier auch meint, sondern Gott möchte uns in seiner Familie haben. Er möchte uns als sein Kind haben. Er möchte wirklich eine enge Beziehung mit uns leben. Und das ist halt, dass er uns zu seinen Kindern macht, damit wir nach seinen Maßstäben wandeln können. Und dass diese Umwandlung geschieht vom Geschöpf zum Kind, dafür hat er alles getan. Dazu ist er unser Heiland geworden und wir müssen das nur annehmen, was Jesus uns anbietet. Er lässt uns einfach diese Freiheit, dass wir uns entscheiden können. Er sagt nicht, du musst jetzt aber, ich zwinge es dir jetzt auf. Nein, er bietet es uns an und sagt, hier ist mein Geschenk an dich. Du darfst mit mir leben, ich möchte, dass du mein Kind wirst. Und ich muss mich dann entscheiden, ob ich das wirklich will oder nicht. Viele wollen lieber am eigenen, das Ruder ihres Lebens in ihrer eigenen Hand behalten und bleiben deshalb am Rande stehen und sagen, nein, Jesus, es ist zwar schön mit dir, aber ich bestimme mein Leben selber. Vielleicht gehen sie sogar in eine Gemeinde, weil sie sich dort wohlfühlen, weil es eine gute Atmosphäre ist, aber den entscheidenden Schritt machen sie nicht und sagen nicht, Jesus, dein ganzes Leben soll dir gehören. Es lohnt sich, mit dir zu leben. Denn denke doch daran, er sagt, ich habe dich lieb. Er hat all das auf sich genommen, weil er uns lieb hat. Nicht, weil wir so großartig sind und so unbeschreiblich toll. Das war schon beim Volk Israel so. Warum hat er Israel ausgesucht? Mose erinnert das Volk im 5. Buch Mose Kapitel 7 daran, ihr seid ein heiliges Volk. Ihr gehört ganz dem Herrn, eurem Gott. Er hat euch aus allen Völkern der Welt zu seinem Eigentum erwählt. Das hat er nicht etwa getan, weil ihr zahlreicher wärt als all die anderen Völker. Denn ihr seid ja das kleinste von allen Völkern. Nein, aus Liebe hat er sich euch zugewandt, weil er das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren gegeben hat. Das Volk Israel hatte eigentlich keine Vorzüge, warum Gott es aussuchen sollte. Es war das Kleinste, das Niedrigste. Es heißt von ihm, dass es ein widerspenstiges und halsstarriges Volk war. Es war ungehorsam, eigensinnig, eigenwillig und hörte sehr oft nicht auf Gott. Und trotzdem hat Gott es ausgewählt, weil er es zugesagt hat, weil er es lieb hat. Es ist völlig grundlos, dass er es geliebt hat, aber er hat es geliebt. Und das ist bei uns doch nicht anders. Keiner ist von Natur aus so gut, dass Gott nicht an ihm vorbeikäme. Dass Gott sagt, mit dir muss ich unbedingt in Gemeinschaft haben, weil du bist so unübertrefflich. Du bist so toll, so schön, so wunderbar, du kannst so viel. Ich muss mit dir Gemeinschaft haben. Das ist nicht der Fall. Unsere Eigenschaften reichen nicht, um mit Gott in Kontakt zu treten, aber er liebt uns und das macht uns wertvoll. Wir sind nicht wertvoll, weil wir bestimmte Sachen gut können oder sonst irgendwas, sondern weil Gott uns liebt. Und das ist völlig unabhängig von dem, was wir sind und wer wir sind und wie wir sind. Und Gott liebt uns brutto, mit allem drum und dran, mit unseren guten und schlechten Eigenschaften. Und dann möchte er uns in seiner Liebe natürlich auch verändern. Aber erstmals ist es ganz wertvoll. Gott liebt uns. Er nimmt uns an. Und deshalb sind wir wertvoll. Und das war auch das Volk Israel. Gott sagt durch den Jesaja, dass das Volk ihm kostbar und teuer ist. Und er gibt andere Menschen, andere Völker für Israel dahin. Das ist eigentlich schon ganz enorm und zeigt, wie lieb und wie wichtig das Volk Israel für Gott war. Er gibt alles andere für das Volk hin, um es zu erretten, um es groß zu machen. Das, was hier erwähnt wird, Kusch und Seba, das ist heute Sudan und Äthiopien und Eritrea, also hier so der rote Kreis, Ägypten, Kusch, Seba oder heute Ägypten, Sudan, Äthiopien, Eritrea. Diese Gegend, sagt Gott, gebe ich für dich hin. Und das sind alles auch Nachkommen Hams, also aus der Linie Noahs. So großartig ist Gott zu seinem Volk. Was kann er Größeres für sein Volk opfern als eben andere Menschen? Was gibt es Größeres? Es gibt nur noch ein Größeres, was er geopfert hat für uns, nämlich seinen Sohn. Für uns hat er noch mehr hingegeben, sein eigenes Fleisch und Blut. Das hat Gott für uns getan, weil wir in seinen Augen so wertvoll und so kostbar und so teuer sind, dass er Gemeinschaft mit uns haben will. Er, der keine Sünde kannte, wurde für uns zur Sünde gemacht. Er musste am Kreuz sterben, damit wir unsere Sünde loswerden. Die Schuld, die zwischen Gott und uns stand, musste durch ein sündloses Sühnopfer getilgt werden. Und dazu war eben kein Mensch in der Lage, weil alle sündhaft sind. Alle waren voller Schuld. Und nur der Sohn Gottes, Jesus Christus, er konnte dieses sündlose Sühnopfer bringen. Er ging für uns auf diese Welt, klein und niedrig. Er lebte unser Leben und wurde dann gemartert, gekreuzigt, starb diesen Tod und wurde dann wieder auferweckt und fuhr in den Himmel auf. Damit hat er die Schuld der Menschen gesühnt und bietet uns, wie gesagt, dieses Geschenk jetzt an, damit wir es auch annehmen können. Und es ist der einzige Weg zum Vater und um ein Kind Gottes zu werden. Es gibt keinen anderen Weg, auch wenn uns das vielleicht viele Leute wahr machen möchten. Aber er ist der einzige Weg zum Vater. Und dies ist der einzige Weg, den wir gehen können. Und wenn wir das getan haben, dann stimmt diese Aussage: Ich will bei dir sein. Ich lasse dich nicht allein. Ich stehe dir zur Seite. Ob es uns gut geht oder schlecht, ob bei uns alles in Lot ist oder nicht, ob es drunter und drüber geht, wie auch immer. Gott ist dabei. Und durch den Heiligen Geist wohnt er in uns. Er ist uns näher als unser Hemd, das wir anhaben. Wenn wir zu Jesus gehören, dann kommt der Heilige Geist in unser Leben, um uns den Weg zu weisen, der gut für uns ist, der richtig ist, der uns zum Ziel führt, in die Herrlichkeit, in die Ewigkeit. Und dann sind wir wieder am Anfang. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, weil der Heilige Geist ja in uns wohnt, weil er uns sagt, was gut und richtig ist, weil er uns die Kraft gibt, auch in schwierigen Situationen standzuhalten. Dann, dass wir mit ihm einfach auch Schwierigkeiten und Mauern überwinden können, an denen wir mit unserer eigenen Kraft scheitern würden. Aber er kann es. Und dann ist es auch unser Auftrag, Jesus zu bezeugen. Wir haben das auch im Monatsspruch gehört: Geht und bezeugt, das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Gott hat uns nicht nur errettet, damit es uns gut geht und damit wir ein schönes Gefühl haben, sondern eben auch, dass wir hinausgehen, um Menschen von ihm zu erzählen, um sie auf ihn hinzuweisen und zu sagen: Das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Kommt doch zu ihm. Auch ihr braucht Jesus und ihr könnt nicht ohne ihn leben. Lassen wir uns von ihm bewegen, sein Wort weiterzusagen. Und ganz wichtig finde ich in diesem Vers auch, in diesem Text, dass er uns sagt, dass er uns nicht verheißt. Nämlich, dass es uns immer gut geht und dass wir immer auf Wolke 7 schweben. Er sagt uns doch: Ihr werdet Probleme haben. Es wird durchs Wasser und durch Feuer gehen. Schwierigkeiten, Krankheiten, Leid werden auch in unserem Leben sein. Auch als Christen werden wir davon nicht verschont werden, auch wenn wir uns das vielleicht wünschen würden. Aber nein, es wird auch uns treffen. Aber er wird an unserer Seite sein. Er wird uns nicht verlassen. Er wird uns die Kraft geben, die wir brauchen. Jemand hat gesagt: Gott nimmt nicht die Lasten, sondern stärkt die Schultern. Er hilft uns, diese Lasten zu tragen. Entweder weil er unsere eigenen Schultern stärker macht oder weil er uns die Schultern der Geschwister gibt, die unsere Last mittragen oder wie auch immer. Er nimmt sie uns nicht weg, aber er hilft sie uns zu tragen. Nein, im Gospel heißt es, God will take care of you. Gott wird auf dich aufpassen. Jeden Tag wird er über deinen Weg wachen. Er wird auf dich aufpassen. Und das ist auch ein guter Trost zu wissen, auch in diesen Schwierigkeiten. Er ist ja dabei. Er ist in uns. Er geht neben uns. Er hält uns. Wir sind unter dem Schirm des Höchsten sicher aufbewahrt. Auch wenn es vielleicht manchmal nicht so aussieht, weil wir in großen Schwierigkeiten sind. Und dazu passt auch die Verheißung, die wir hier von Gott haben, zu seinem Volk Israel. Ich will dich aus allen Enden dieser Welt zusammensammeln, wieder zusammenführen in das Land Israel, das ich deinen Vätern versprochen habe, das ich ihnen gegeben habe. Er wacht über sein Volk und verlässt es nicht, auch wenn es manchmal so aussieht. Auch wenn sie in der Zerstreuung vielleicht gar nicht mehr damit gerechnet haben, dass Gott sie wieder zusammenführt. Er wird sie in das Land zurückführen, das er ihren Vätern versprochen hat. Es ist ein Zeichen der Treue Gottes, dass das so geschieht. Und damit kann es auch ein Vorbild und ein mutmachendes Vorbild für uns sein, dass wir sehen, Gott ist treu. Er steht zu seinen Verheißungen. Auch wenn wir manchmal meinen, er verzieht es und er vergisst das. Nein, er wird seine Verheißungen erfüllen zu seiner Zeit. Und das ist halt unser Problem, dass Gott zu seiner Zeit handelt und nicht zu unserer Zeit. Und wir sind da oft ungeduldig und sagen, Mensch Gott, jetzt musst du das doch machen. Jetzt brauche ich dich, jetzt. Und Gott sagt, nein, noch nicht. Es ist noch nicht die Zeit dafür. Du musst noch etwas warten. Aber ganz sicher können wir sein, wir können uns auf sein Wort verlassen. Was er zugesagt hat, das wird er auch in die Tat umsetzen. Es gibt ein Lied, von dem ich finde, dass es diese Aussagen sehr gut zusammenfasst. Das wird Dagmar auch gleich singen. Es ist ein Lied aus der Sicht Gottes, wo er dann sagt, ich bin bei dir, wenn die Sorge dich niederdrückt. Wenn dein Leben dir sinnlos erscheint, dann bin ich doch da. Ich bin bei dir, auch wenn du es nicht glauben kannst und wenn du es nicht fühlen kannst, ich bin trotzdem da. Und ich habe alles in der Hand und ich kenne dein Leben sehr genau. Ich weiß, was du brauchst, jeden Tag. Deshalb hab keine Angst, denn ich liebe dich. Und am Ende geht dann der Blick hinaus in die Ewigkeit, wenn wir bei Jesus sind und dann sagt er, du wirst staunend dann bei mir stehen und sehen, Ende und Beginn, mir war nicht einer deiner Tage unbekannt. Du wirst glauben und verstehen, alles hatte seinen Sinn und du wirst sehen, ich hatte alles in der Hand. Wir wissen oft gar nicht, warum uns etwas passiert und wir denken, das kann doch nicht wahr sein, wozu ist es denn gut? Manchmal wissen wir schon nach einem Jahr, wozu es gut war. Manchmal wissen wir es auch nach 30 Jahren und manches werden wir nie verstehen, sondern erst in der Ewigkeit, warum uns das zugestoßen ist. Es ist in der Situation, wo es uns zustoßt, sehr schwer zu tragen und da hat man, glaube ich, auch nie einen Blick dafür, dass es für irgendwas gut sein kann. Das muss man, glaube ich, in dem Moment auch nicht. Aber im Nachhinein sieht man oft, ja, es war sinnvoll, dass mir das zugestoßen ist. Es war schwer für mich. Ich habe darunter gelitten, aber im Endeffekt ist etwas Gutes draus geworden. Hat Gott mich bewahrt? Hat er mich auf einen Weg geführt, den ich ansonsten nie gegangen wäre und wo ich eher abgewichen wäre, als bei ihm zu bleiben? Und all das führt uns dann wieder zum Lob Gottes. Ich finde das schön, dass dieser Text dann auch damit endet. Singt für den Herrn und lobt ihn. Wir haben einen großen Gott, der uns durch alle Schwierigkeiten hindurchführt. Der einfach da ist, wenn wir ihn brauchen, der uns nicht alleine lässt. Und wenn wir uns seine Größe und Herrlichkeit immer wieder bewusst machen, dann können wir eigentlich gar nicht anders, als eben zu singen und ihn zu loben, weil unser Herz einfach erfüllt sein wird von seiner Liebe und seiner Barmherzigkeit. Und dann muss sich das irgendwie ja, Raum schaffen, muss es aus unserem Mund hinaus. Unser Herz, das von seiner Freude über ihn erfüllt ist, braucht einen Ausgang und das kann eben dann nur das Lob Gottes sein. Oder das haben wir ja auch schon in den Liedern vorhin gesungen, geh aus mein Herz, dann ich singe dir, wenn alle singen und ich lasse, was den Höchsten klingt, aus meinem Herzen rinnen. Das ist doch genau das, was auch dieser Vers hier jetzt aussagt und was unser Leben auch irgendwo bestimmen soll. Dass wir Gott loben für das, was er an uns getan hat. Als Zusammenfassung nochmal deutlich machen, dieser Text ist ein Text der Ermutigung, der uns einfach helfen will, weil da einer ist, der uns sagt, fürchte dich nicht. Und dieser eine, das ist der Herr, der Schöpfer, der Heilige, der Heiland, der uns geschaffen hat und der uns beim Namen kennt, der uns erlöst hat, der uns bei meinem Namen gerufen hat und der uns sagt, du bist mein, ich bin bei dir. Deshalb fürchte dich nicht. Amen. Ich möchte mit diesem Herrn beten. Danke, Jesus Christus, dass das einfach wahr ist, dass du da bist und dass du der mächtige Gott bist, der über allem steht, der alles in seinen Händen hält und weshalb wir keine Angst zu haben brauchen. Du bist da, du stärkst uns, du hilfst uns, du stehst uns zur Seite und deshalb brauchen wir keine Furcht zu haben. Lehre uns, dass wir das immer mehr begreifen, dass du in uns immer größer wirst, dass wir dir immer mehr Raum in unserem Leben geben, dass du diese Angst austreiben kannst, verändern kannst und dass wir mutige Zeugen für dich sind und unser Leben dich einfach widerspiegelt und dass wir immer wieder dazu kommen, dich zu loben und anzubeten, wenn wir über dich nachdenken und uns deiner Größe bewusst werden. Danke, dass du da bist und dass du mit uns gehst. Amen.